Erster FC Köln. Der Podcast.
Also, das ist ja jetzt schon, ja, dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut.
Herzliche Grüße aus der Sommerpause mit einer neuen Podcast-Folge hier beim Ersten FC Köln. Heute mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer und auch Sprecher der Geschäftsführung seit dem 1.1. dieses Jahres. Philipp Thürhoff ist bei mir. Guten Morgen, muss ich fast sagen.
Ja, hallo, guten Morgen.
So früh haben wir bis jetzt, glaube ich, noch nie aufgenommen. Ich fühle mich fast ein bisschen wie beim Morgenmagazin hier in der Runde. Ich habe mich gefragt, wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Bist du dann im Auto? Bist du ein Radiohörer? Hast du schon Calls gemacht im Auto?
Ja, ich habe schon einige Calls gemacht. 3 oder 4 an der Zahl. 2 waren geplant. Ich höre dann schon gerne mal Radio zwischendurch. Aber wenn schon was gearbeitet werden kann und jetzt mit den ganzen Staus muss man auch immer ein bisschen Zeit einplanen, dann ist es gut, wenn der Arbeitstag schon beginnen kann und man nicht auf heißen Kohlen mit quietschenden Reifen oder dann völlig zu spät hier am Geisbockheim ankommt.
Das heißt, du bist schon warm geredet.
Ich bin schon warm geredet, das kann man wohl sagen.
Perfekt. Wir haben auch schon mal einen gemeinsamen Podcast aufgenommen in einer einem ganz anderen Rahmen. Da waren wir auf dem CSD auf einer Bühne mit Lotta Cordes damals, Spielerin beim FC gewesen. Da haben wir aber über Diversity-Themen gesprochen und all das, was der CSD so abbildet und was der 1. FC Köln da macht. Und ja, wir haben gedacht, es wird mal Zeit, auch Philipp Thürhoff, den Mensch und die Arbeit darzustellen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir ein bisschen sprechen können. Ich habe noch gedacht, was sind meine ersten Bilder von Philipp Thürhoff in meinen, ja, jetzt bald 3,5 Jahren, die ich hier bin. Ganz am Anfang haben wir einmal uns im Mitarbeiterkick duelliert. Kannst du dich daran erinnern?
War nicht explizit, dass wir uns jetzt duelliert haben, aber ich kann mich erinnern, dass ich da mitgespielt habe. Das habe ich eigentlich auch bei allen meinen Stationen immer sehr, sehr gerne gemacht, bei Mitarbeiterkicks mitzumachen. Habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht, weil man völlig unabhängig von seiner Rolle, von seinem Job, einfach als Sportler reinkommt. Und als Sportler zeigt man ja immer irgendwie auch was von sich, ne, sein Herz, wie geht man an die Sache ran, wie geht man miteinander um. Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und das habe ich auch hier beim FC nicht anders gehandhabt. Obwohl das von allen Stationen sicher der Ort jetzt hier ist, wo das am wenigsten regelmäßig funktioniert.
Ist das so, ja?
Das Obwohl ist leider ja, so, ja.
Müsste man ja umgekehrt meinen, dass gerade hier der Anspruch da ist, regelmäßig zu spielen. Aber wir haben viele schöne Wetterfußballer auf der Geschäftsstelle.
Auch das findet ja auch regelmäßig statt. Das ist ja dann auch ein bisschen eine andere Altersgruppe, die sich da bettelt. Da geht's dann schon ganz schön zur Sache. Also auch von unseren Mitarbeitenden haben wir schon ziemlich gute Kicker. Und es geht auch ambitioniert zur Sache. Ist schon ein richtiger Sport, wenn hier ein Mitarbeiterkick stattfindet. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht. Es klappt einfach zeitlich nicht immer. Da haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben, weil das dann auch in einer Zeit stattfindet, wo es für mich schön ist, wenn ich meine Kinder nochmal sehe, bevor die schlafen. Aber es ist super, dass es stattfindet und ich würde auch jederzeit wieder hingehen, selbst wenn der ein oder andere heute mal an mir vorbeiläuft.
Ja, wobei ich habe dich als guten Fußballer damals schon kennengelernt und habe dann aber gehört, nee, das ist gar nicht dein Steckenpferd in Sachen Sport, sondern du warst ein noch besserer Tennisspieler.
Ja, das ist richtig. Also Tennis war mein Sport und mein Leistungssport. Ich habe aber immer super gerne auch Fußball gespielt. Und ja, dadurch, dass ich im Tennis in den Kadern gespielt habe, in den Mannschaften gespielt habe, auch erfolgreich gespielt habe.
Bundesliga, richtig?
Nee, es war nicht Bundesliga. Okay. Es war mal schnuppern zweite Bundesliga. Es war die meiste Zeit dritte Liga. Aber ich war als Jugendlicher in all diesen Kadern drin und hab da Ranglistenturniere gespielt. Und die Bundesländer-Wettkämpfe und so weiter. Also es war schon sehr, sehr ernsthaft. Aber das hat dazu geführt, dass ich nicht auf dem Fußballplatz konnte. Das war einfach zu gefährlich, verletzungsmäßig zu gefährlich und dementsprechend auch ja klar ausgeschlossen von der Nummer. Und da ist mir immer so ein bisschen was verloren gegangen. Ich habe eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, sonst Fußball zu spielen. Und dadurch meist auf kleineren Feldern, weil wenn man dann auf dem Tennisplatz was aufstellt oder in der Schule und mit Kumpels und hier und da, dann ist das nicht 11 gegen 11. Also im großen Raum bin ich schon mal ein bisschen verloren, wenn gute Fußballer dabei sind. Aber sonst im Kleinen mit dem Ball umgehen, kann ich schon.
Wenn jetzt die Bundesliga verpflichtenderweise einführt, ein Geschäftsführer muss ein Bundesligaspiel machen, wo darf dich René Wagner aufstellen? Was wäre deine Position?
Das wäre eine offensive Position, so ein Achter, mhm, ne, mit viel, viel Platz. Jetzt bin ich nicht mehr so schnell wie früher, aber früher bin ich auch in allem, was ich da gemacht habe, sehr über die Wendigkeit und über die Schnelligkeit gekommen. Das wäre meine Position und es geht auch für mich immer um Tore schießen. Ne? Ich würde auch auf den Platz laufen, um Tore zu schießen.
Okay, und Thema Tennis. Welcher Zeitraum war das, wo du das so mit am intensivsten gespielt hast? Wie alt warst du da?
Ich war mit 8 Jahren bin ich in die Förderung reingekommen und da bin ich auch drin geblieben, glaube ich, bis volljährig, also bis 16, okay, glaube ich, war wirklich die Förderung da, aber dann im Sparring war ich immer auch dem Verband da verbunden, also eigentlich das volle Programm.
Okay, das heißt quasi im Erwachsenenalter, wenn du, wo wir gleich drauf kommen, bei großen Firmen gearbeitet hast, da war dann der Leistungssport nicht mehr nebenbei zu praktizieren.
Ja, da kommt ja noch die Studienphase dazwischen. Also dann irgendwann mit 16 habe ich angefangen, dritte Liga zu spielen. Das war ja damals nach Bosman. Das war auch nach dem Bosman-Urteil eine Zeit, wo die deutsche Liga mit ausländischen Spielern voll war. Da hatten wir oft 4 von 6 Spielern mit ausländischen Profis oder zumindest an der Grenze zu Profis besetzt. Ich habe also da in der dritten Liga viele, viele Jahre das erste Doppel gespielt mit André Pavel. Der war damals bis 20 ATP, mhm, hochgegangen, rumänischer Davis Cup Spieler. Also es war schon richtig, richtig Tennis. Aber es war eben auch nicht nur Tennis. Also die Schwelle zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur darauf und lasse dann Ausbildung, Studium und so weiter dafür auch mal ruhen. Den Schritt bin ich nie gegangen und habe das auch nicht bereut.
Hättest du damals gedacht, dass du mal irgendwann im Leistungssport arbeiten könntest, würdest?
Auch, dass ich das könnte, so das hätte ich nie ausgeschlossen, aber ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung gehabt oder ich habe auch nicht den meinen eigenen Kompass so eingestellt, dass es unbedingt der Sport sein muss. Aber ja, jetzt heute, wo ich hier sitze beim ersten FC Köln, ist das natürlich eine sehr berechtigte Frage. Es hat mich immer fasziniert, es hat mich immer interessiert, aber ich hatte eigentlich nicht die Erwartung, dass diese Leidenschaft, die ich habe für den Sport und meine Ziele, die ich beruflich verfolge, unbedingt in totalen Einklang gebracht werden müssten. Ja, also egal, was ich gemacht habe beruflich, habe ich immer auch viel Sport gemacht und bin irgendwie dann auch immer mit Leuten zusammengekommen, die ja auch Sportler waren. Das findet man dann schon in so einer Management-Laufbahn, die ich da gemacht habe, findet man schon immer wieder auch, dass in diesen Positionen man auf Leute trifft, die gar nicht so selten auch ambitionierte Sportler, mhm, gewesen sind, weil, mhm, das schon auch was macht mit Menschen. Ne? Sport macht was, wie man sich unter Druck verhält, wie man sich selbst reguliert kriegt, wie man unter solchen Drucksituationen seine eigene Leistung organisiert oder wenn es dann ein bisschen mehr Teamsport ist, geht es darum, in einer besonderen Drucksituation eben die Leistung von einem Team zu organisieren. Es kommen immer wieder unerwartete Dinge dazu. Beim Tennis ist es der Gegner, der sein Spiel plötzlich verändert oder Wetterbedingungen ändern sich. Oder beim Fußball kommt die rote Karte, um jetzt 2 Beispiele zu nehmen, die jetzt hier, mhm, hier sehr nahe liegen. Und das macht was mit Menschen, die einfach in so einem Sport dann lernen, sich in Drucksituationen zu regulieren und die kontinuierlich daran arbeiten, sich in sowas auch zu verbessern. Deswegen muss ich sagen, sind mir egal, wo ich gearbeitet habe und auch dann so je höher es ging von den Karriereleveln, immer wieder viele Sportler begegnet.
Umso wichtiger ist es vielleicht, dass ja viel Sport getrieben wird. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch hin. Seit dem 01.01.2022 bist du jetzt beim 1. FC Köln, also ja gut 4,5 Jahre. Einmal im Schnelldurchlauf, was du vorher so gemacht hast, 6 Jahre SAP, 5 Jahre Red Bull, 4 Jahre Birkenstock. Dann, wie gesagt, zum 1. FC Köln. Kannst du dich hier noch an deinen ersten Tag erinnern?
Ja, also ich kann mich an erste Tage immer gut erinnern, denn so ein Wechsel vom Unternehmen, so ein Wechsel von einer Rolle, dann auch anderer Ort, das macht natürlich was mit einem. Hier beim FC ist meine allererste Erinnerung eigentlich noch ein paar Tage davor, denn es war irgendwie der 15. Dezember, als klar war, der erste FC Köln geht mit dieser Info raus, dass ich Geschäftsführer werde und dann, ja, dann musste vorher auch irgendwie so ein Aufsager gemacht werden, der gespielt wurde hier vom ersten FC Köln. Boah, und das war wahnsinnig aufregend für mich. Mhm. Ich habe zwar auch immer vor Menschen gesprochen, auch viel gesprochen, dann ja auch sehr international, also in meiner Muttersprache Deutsch und auch in Englisch war ich es schon gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Aber dieses Mediale beim ersten FC Köln, das ist eigentlich die krasseste Erinnerung an diese Zeit, das ging schon brutal los. Und als dann dieser Aufsager am 15. Dezember auch gespielt worden ist, also der erste FC Köln das bekannt gegeben hat, da hat mein Handy gerappelt. Also Leute, die ich 25 Jahre nicht mehr gesehen hatte, haben auf Kanälen mich kontaktiert. Also da habe ich zum ersten Mal gespürt, dass Fußball nicht nur ganz viele Leute interessiert, sondern dass diese Art von Interesse, also dieses Unmittelbare, diese Geschwindigkeit auch eine ganz andere ist, als wenn andere Informationen zwar auch interessant sind, aber ihren Weg machen. Aber Fußball ist Bam. Das ist, wenn sowas rausgeht, dann reagieren Menschen derartig schnell und das bedeutet einfach, dass sie, egal was sie gerade tun, sie arbeiten oder sie haben dann in ihrem Social Media, folgen sie diesen Dingen, dass das einfach auch sofort ankommt. Und das war eine krasse Erfahrung. Aber ich erinnere mich auch noch gut, wie ich das erste Mal hier durch die Allee gefahren bin zum Geißbockheim, so in diesem Gefühl, oh ja, das ist jetzt mein neuer Arbeitsplatz. Und dann, ja, dann kriegt man natürlich auch von den neuen Kollegen und den Mitarbeitenden viel Aufmerksamkeit. Aber das war jetzt dann auch nicht die erste Station. Das hatte ich dann im Leben auch schon mal gemacht. Das fühlt sich natürlich krasser an, wenn man zum ersten Mal so aus seinem Umfeld raus woanders hingeht und dann ganz neu wahrgenommen wird.
Das sind ja auch keine drei kleinen Unternehmen, die du vorher gesehen hast. Und auffällig ist, dass das ja wirklich vier komplett unterschiedliche Branchen sind. Was für mich aber auch ja zeigt, dass du scheinbar Experte daran bist, dich auch in neue Themenfelder einzuarbeiten und auf einer übergeordneten Ebene Management-Themen zu verstehen. Ist das bei dir immer Teil der Entscheidung gewesen, zu sagen, ich gehe jetzt auch mal in ein Themenfeld, was ich bis jetzt noch nicht so kenne? Hat sich das ergeben? Wie kommt es dazu?
Ein bisschen hat sich das ergeben. Also ich glaube, was ganz tief in mir drin liegt, ist schon, dass ich da sehr neugierig bin, dass ich wirklich Freude daran habe, in irgendwelchen neuen Fragestellungen zu gucken, ob ich da die Muster erkennen kann, ob ich da Wege finde, einfach Lösungen zu organisieren. Ein bisschen ist es aber auch einfach passiert. So, wenn man jung ist, wenn man hungrig ist, wenn ich dann auch in meinem Job was werden will, ja, was sind denn die Angebote, die denn da vorbeikommen, wo man was werden kann? Das sind immer neue Fragestellungen oder das sind Unsicherheiten, wo sich dann auch die Chancen ergeben. Und das habe ich auch aus Neugier, aber auch aus Ehrgeiz dann einfach gemacht. Und mit der Zeit, wenn das ein paar Mal gelingt, dann wird man immer wieder für solche Sachen gefragt. Also das ist dann so eine Geschichte, die in Gang kommt. Ja, wenn man plötzlich sehr international war und hat da quasi kein Land und keinen Flug ausgelassen, wenn man dann eine Zeit lang sich da bewährt hat, was denkst du denn, was dann für Jobangebote kommen? Dann kommen welche, wo wieder Firmen oder Teile des Unternehmens eine Fragestellung lösen müssen. Wer organisiert ihnen denn jetzt ihr Geschäft in Asien oder ihre Geschichten in Amerika oder was auch immer so eine Firma dann vorhat? Und so war das auch eine Maschine, die sich irgendwie dann selbst befeuert hat. Ich habe dann Dinge gemacht, manche davon sind auch ganz gut gelungen. Und dann kamen wieder Angebote daher, wo Leute aber auch dachten, naja, dann fragen wir mal den, der kann das offensichtlich. Man sollte sich nicht einbilden, dass man sich auf die wilden Themen stürzt und dann irgendwann einen super gemütlichen Job in einem stabilen Umfeld angeboten kriegt. Das ist nicht so, wie die Welt funktioniert. Also jedenfalls nicht, wie ich sie erlebt habe. Und so ist das dann einfach passiert.
Warum ist es dann der erste FC Köln geworden? Warum hast du gesagt, okay, das Abenteuer wage ich? Weil es war ja auch eine Zeit, kann man ja auch dazu sagen, 2022, vor allen Dingen die Jahre danach, also deine ersten Aufgaben waren ja dann erstmal wieder Geld reinholen, ganz plakativ gesprochen.
Ja, jetzt, ich habe eine Finanzlaufbahn, da war immer die Aufgabe, das Geld reinzuholen oder das Geld zusammenzuhalten. Und egal wie erfolgreich ein Unternehmen ist, du hast ja die Beispiele genannt, das waren natürlich verglichen mit der finanziellen Lage des ersten FC Köln, waren das eher Partyboot-Unternehmen. Also SAP ist wahrscheinlich die erfolgreichste Unternehmensgründung nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Red Bull ist das gleiche für Österreich. Da wurde ja Geld verdient und trotzdem ist auch so ein Unternehmen, wo dann erfolgreich Geld verdient wird, eins, wo auch jeden Tag neue Dinge passieren, neue Ideen entstehen Und wo man aber für jede einzelne Idee, die da verfolgt wird, auch gucken muss, dass sie sich wirtschaftlich organisiert. Und man muss auch in diesen Unternehmungen ja die Verschwendung identifizieren. Und das ist dann schon die Aufgabe von Controllern als spezielle Funktion von Finanzen, da einen wichtigen Beitrag zu leisten, das zu beleuchten, das transparent zu machen und dann auch in so einem Unternehmen, was schon erfolgreich ist, am Ende sehr wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Ne? Jedes Unternehmen will ja nicht nur insgesamt erfolgreich sein, sondern will am Ende wissen, welche Produktlinie, welche Idee, welcher Unternehmensteil verdient denn Geld und welcher verdient nicht. Und nur so kann man das steuern. Und diese Fragestellungen haben alle Unternehmen, egal wie erfolgreich sie sind. Also warum sollte man nicht vielleicht sogar in einem sehr erfolgreichen Unternehmen viel mehr Verschwendung finden können, als in einem, was es gewohnt ist, jeden Euro mehrmals umzudrehen. Trotzdem war das natürlich eine Umstellung und ich hatte auch großen Respekt davor, in so einer Finanzlage die Verantwortung zu übernehmen und habe das auch mit großer Akribie dann betrieben, um hier zu schauen, ja, wo sind da noch die Dinge, die man umdrehen kann. Aber ich bin auch nicht gekommen als Einsparer, sondern also gerade diese Mentalität bei erfolgreichen Unternehmen wie SAP, Red Bull oder später auch Birkenstock, auch das ist ja ein Unternehmen, was war im Expansionskurs, da geht's immer auch drum, eben das Geld, was man hat, auf Chancen zu setzen und dann da auch wieder offensiv zu sein. Also so wie auf dem Fußballplatz, ich will ja Tore schießen und ich will nicht auch nicht als Unternehmenslenker hier mir ein 0-0 ermauern, sondern ganz im Gegenteil, es geht immer drum, Chancen zu ergreifen und ich suche mir auch Arbeitsplätze aus, wo ich über die Chancen komme und entscheide, dass ich spüre, da geht was. Und das ist dann auch immer eine Frage, ja, fährt da einer schon am Optimum? Oder kann ich von dem, was ich vorfinde, Chancen in Angriff nehmen? Und von, wie auch immer, von welchem Status auch davon träumen, irgendwie zum Mond zu fliegen? Und da muss ich sagen, da habe ich beim FC von dem ersten Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe, unheimlich viel entdeckt. Hier ist ja in vielen Bereichen Energie ohne Ende. Diese Identität, das Gefühl, da ist ja, das ist so vital alles. Da waren aber außenrum einige Dinge, die man besser einstellen kann. Und so gesehen war das ein Mix. Da finde ich dann auch wieder ganz viele Gemeinsamkeiten zu dem Mix von den anderen Unternehmen, für die ich mich mal entschieden habe. Es war ein etwas anderer Startpunkt, so mitten in der Pandemie. Hochverschuldet, organisatorisch, sage ich mal, ein paar Aufgaben, sich wirklich auf die Zukunftsfelder einzustellen, in denen man dann wieder an einer nachhaltig besseren Zukunft bauen kann. Aber darin habe ich auch die große Chance gesehen.
Du hast das Bild eben schön aufgemacht, dass du hier die Franz-Krämer-Allee langgefahren bist. Wenn du dich jetzt an den ersten Tag, vielleicht auch die erste Woche erinnerst, was hat dich am meisten überrascht hier beim 1. FC Köln?
Ach, so wahnsinnig viel hat mich gar nicht überrascht. Ich bin schon mutig, glaube ich, mich dann für Dinge zu entscheiden. Aber ich bin jetzt auch nicht total spontan. Also man kann schon davon ausgehen, wenn ich mich entscheide, von dem einen Job in einen anderen zu gehen, dann habe ich mir das im Rahmen meiner Möglichkeiten und der Dinge, die für mich wichtig sind, sehr genau überlegt. Das heißt, so dieses total impulsive und spontane, das ist eigentlich nicht meine DNA. Ich lasse das auch zu, so. Ich arbeite auch daran, das bei mir zu erkennen und da einfach nur einem reinen Bauchgefühl auch mehr zu vertrauen. Aber es ist auch kein Zufall, dass ich jetzt Finanzer und Controller geworden bin. Ja, ich war auch auf dem Tennisplatz keiner, der jetzt total außer Haut gefahren ist und dann wieder 4 Spiele ruhig, sondern ich habe einen Plan gehabt, ich habe den ausgeführt, ich kann mich regulieren, ich habe meine Antennen ausgefahren und versuche, egal ob gerade alles himmelhoch jaustens oder alles total verzweifelt ist, nicht aus dem Blick zu verlieren, was wirklich die Fakten sind, an die ich mich dann auch halte, um meinen Weg zu finden. Und aus dem Mix heraus hat mich dann hier auch nicht so wahnsinnig viel überrascht. Aber es gab natürlich neue Situationen. Ich habe ja das Mediale angesprochen, was total neu war. Dann auch diese total demokratische Organisation des ersten FC Köln mit all diesen Interessengruppen, die hier wirken und die hier auch viel ungefilterter wirken. Das ist ja nicht wie ein anderes Unternehmen, so ein irgendwo auch in sich geschlossenes Gefüge, sondern diese Fußballbubble ist ja total offen, die ist ja offen zur Stadt, die ist offen hin zu den Gremien, zu Fans, zu organisierter Szene, die waren für mich ein total neues Umfeld, was ich versucht habe zu verstehen, und da habe ich mir auch die nötige Zeit für genommen, und da bin ich auch jetzt noch tief drin, Dinge da besser zu verstehen. Aber ja, es gab von allem etwas, aber als überrascht würde ich es nicht beschreiben.
Mich hat zumindest überrascht, das hast du mir gestern noch zugerufen, eine Geschichte, dass du hier bei Beginn nicht nur einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben hast, sondern auch beim Kölner Zoo. Vielleicht kannst du die Anekdote einmal zum Besten geben.
Ja, Kölner Zoo. Wir haben ja den Hennis beim Kölner Zoo. Das heißt, zu organisieren, dass unser Hennis im Kölner Zoo wohnt, ist natürlich auch ein Vertragsverhältnis. Das habe ich dir erzählt, das ist einer der ersten Verträge, die ich unterschrieben habe als Geschäftsführer. Also wirklich so ungefähr nach dem Tag, nachdem dann hier auch mit dem Notar sozusagen die Unterschriftsberechtigung als Geschäftsführer dann auch valide geworden ist, kam natürlich dann auch das Papier, was zu unterschreiben war. Und da war wirklich einer der ersten Verträge, war der Ziegeneinstellungsvertrag des Hennis zwischen dem ersten FC Köln und dem Kölner Zoo. Und da habe ich dann auch abends zu Hause, da habe ich davon erzählt. Und da saß ich mit meiner Frau in so einem italienischen Restaurant und erzähle dann, Anke, ich habe hier heute einen Ziegeneinstellungsvertrag unterschrieben. Und da spitzen am Nachbartisch, spitzen schon welche die Ohren, was das denn sein könnte. Aber ja, das ist auch der erste
FC. Was ist das denn konkret? Kann man dass dem FC jetzt der Hennis dort gehört? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du mit diesem Vertrag dann rechtens gemacht hast.
Ich habe ihn nur unterschrieben. Das bedeutet nur, wir haben ein Rechtsverhältnis zum 1. FC Köln, der unseren Hennis beherbergt. Und okay, da Hennis jetzt biologisch gesprochen Gattung Ziege ist, wurde der Vertrag da so formuliert.
Das ist ein schönes Anekdötchen. Ich habe so in der Vorbereitung zwei Themenfelder ausgemacht, die vielleicht auch interessant sein können von deiner Arbeit, die ja extrem vielfältig ist. Und eins der beiden Themenfelder ist der aktuelle Transfersommer. Da gucken natürlich nicht nur Fans hin, da gucken Medien hin. Was macht da der 1. FC Köln? Und würde da gerne so ein bisschen eintauchen, wie da so deine Arbeit aussieht. Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Denn während jetzt die Spieler klassischerweise Pause machen, während der Sommerpause, läuft ja bei euch das Geschäft auch heiß mit dem Transfermarkt, der sicherlich auch nicht zu vergleichen ist mit vielleicht vorherigen Arbeitgebern und vorherigen Märkten. Erstmal die Frage, inwiefern bist du eingespannt in Transferaktivitäten? Besteht dein Tag gerade auch daraus, also merkst du, dass Sommerpause ist und deswegen sich gerade viel darum geht, Spieler zu transferieren, Spielerverhandlungen zu betreiben? Oder sagst du, ich bin eher über den Themen, ich kümmere mich um Thema Geisbockheim, Infrastruktur, Strategie. Gib uns da doch mal einen Einblick. Merkst du gerade, dass Sommerpause ist?
Also ich merke insofern, dass Sommerpause ist, dass sich diese Aufmerksamkeit genau diesen Themen zuwendet, die man dann in der Sommerpause regelt. Das ist natürlich vor allen Dingen das Transfergeschäft. Jetzt ist das in erster Linie die Aufgabe vom Thomas Kessler und seinem Team, das natürlich zu machen, umzusetzen und zu verhandeln. Wir sind da insoweit auch von der Finanzseite involviert, als dass diese Transfers natürlich mit die wichtigsten Investitionen sind, die ein erster FC Köln in seinem Geschäftsmodell tätigt. Und es sind nicht nur wichtige, sie sind auch von der Größenordnung natürlich bedeutend. Ne? Man kann auf dem Transfermarkt sehr, sehr viel Geld ausgeben. Man schließt dann mit Spielern auch Verträge. Das sind hochdotierte Verträge, relativ gesehen zu anderen Mitarbeitenden, die wir hier so haben. Insofern haben die einfach eine total übergeordnete Wichtigkeit. Und was ich da tue, jetzt habe ich eben schon darüber gesprochen, dass ich auch leidenschaftlich Fußball spiele und Sportler bin und ich gucke auch diese Spiele an und ich habe dann auch noch eine Meinung dazu, was ich da gut finde und was ich nicht so gut finde. Aber ich bleibe da schon bei meiner Rolle. Das ist die Aufgabe von Thomas Kessler und der ist auch wesentlich kompetenter als ich, zu entscheiden, was ist jetzt die sportliche Prognose und was die sportliche Notwendigkeit und welche Transfers streben wir genau an. Aber wenn es darum geht, was dürfen sie kosten und was dürfen einzelne Transfers kosten und wie stellen wir es sicher, dass am Ende mit all den Aufgaben, die wir rund um die Mannschaft dann haben und füllen wollen, mit allen Positionen budgetär, das in einem Rahmen stattfindet, der uns nicht überfordert, den wir unter Kontrolle behalten. Da bin ich und mit meinem Team dann auch im Finanz- und Controlling so nah, wie es geht, dran, um das zu unterstützen. Und ja, manchmal bin ich auch involviert, da geht's dann aber eher drum im Rahmen des letzten Abschlusses, Zahlungsbedingungen, also Zahlungsströme noch zu organisieren oder wenn es darum geht, Zahlungsströme auch zu organisieren, eben zu bewerten, ist da irgendein finanzwirtschaftliches Risiko drin, so wenn später bezahlt wird, wer schuldet uns Geld? Ist das jemand, der vielleicht in Gefahr ist oder ist dann auch sichergestellt, dass selbst wenn Geld später kommen soll, dass es auch kommt? Das sind so die Dinge, da bin ich dann auch wirklich aktiv und verantwortlich unterwegs. Aber sonst bin ich da eine wesentliche Unterstützungsfunktion für meinen Kollegen Thomas Kessler. Und wir treffen natürlich da, wo es für den ersten FC Köln ja wirklich bedeutend ist in Bezug auf Größenordnung, diese Entscheidung auch zusammen als Geschäftsführung. Da gehört dann auch der Liese, also der Philipp Liesenfeld, noch dazu. Und wenn es bestimmte Größenordnungen annimmt, sind das ja auch Dinge, die bei uns noch Gremienzustimmung bedürfen. Also auch da muss man klar sagen, wir als Geschäftsführer schlagen dann die Dinge vor, die wir tun wollen. Und bei bestimmten Größenordnungen sind auch noch Gremien involviert. Und auch in diesem Gremieninformationsfluss und Entscheidungsfluss bin ich dann auch in der Rolle als Sprecher der Geschäftsführung natürlich auch wieder sehr aktiv involviert. Aber das ist die Jahreszeit, in der wir natürlich beim KESS die ganzen Aktivitäten eng betreuen müssen und im Zweifel dann auch sehr schnell sein müssen, die Entscheidungen in unserer Gremienstruktur so herbeizuführen, dass da bei einem auch schon mal wilden Transfermarkt immer nicht in Verspätung kommt, sondern dann auch schnell und klar ins Ziel einfahren kann.
Ihr habt eure Büros relativ nah beieinander, also seid Büro-Nachbarn. Wie sieht das konkret aus? Klopft er dann schnell bei dir und sagt, Philipp, wir müssen mal kurz sprechen. Ich habe da einen an der Angel, würde 6 Millionen kosten und kriegen wir das hin? Oder wie sieht das dann im Alltag aus?
Also das ist genauso nah dran. Wir sind nah beieinander, alle drei. Und dann, wenn mal was wirklich eilig und dringend ist, dann läuft das genauso. Kopf rein und dann wird sofort gesprochen und dann werden über die Priorität andere Dinge mal kurz geschoben. Das ist klar, dafür haben wir auch noch ein Team, was uns unterstützt und dann da den Weg frei macht. Dann sprechen wir direkt so. Es läuft
meistens am Tisch sitzend oder passiert das auch mal stehend?
Das passiert auch mal stehend. Das muss auch nicht immer das Büro sein. Also es ist völlig egal, wo wir da gerade stehen. Wir telefonieren uns zusammen oder wir stecken irgendwo die Köpfe zusammen. Oder es ist auch das Büro. Da setzen wir uns hin, gibt's beim KESS schon mal eine Cola Zero, die wir überall woanders aus unserer mitarbeitenden Welt eher ein bisschen zurückgedrängt haben. Und dann wird halt gesprochen, wo es wichtig ist. Und da sind die Transferaktivitäten natürlich immer eine super heiße Phase. Aber man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass wir mal eben den Kopf reinstecken und haben eine Idee von 6 Millionen Euro, über die wir vorher nicht gesprochen hätten. Sondern da sind wir inzwischen sehr, sehr strukturiert. Da ist der KESS auch voll mit von der Partie, schon möglichst früh einfach auch verstehen zu wollen, wie ist die finanzielle Situation des Vereins, was sind so die Rahmen, die wir gestalten können. Und innerhalb dieser Rahmen kommt er dann mal und sagt, boah, wir haben jetzt hier, eigentlich hatten wir für diese Position dieses und jenes Volumen geplant, jetzt haben wir aber hier, glaube ich, echt ein Momentum, da könnte was anderes klappen. Wie sähe es denn aus, wenn, Pünktchen, Pünktchen, und dann kann es auch schon mal hier mal 2 Millionen höher gehen oder dann geht's um Modell. Wir hatten gedacht, für eine Position vielleicht eher eine Laie zu machen zum jetzigen Zeitpunkt. Dann gibt sich aber eine Gelegenheit, das ist ich, einen ablösefrei vertragslosen Spieler zu gewinnen. Dann ist mal eine andere Komponente involviert. Also es geht da schon manchmal um Summen. Und dann ordnen wir das ein und dann verschiebt sowas, wenn wir eine Entscheidung treffen, natürlich auch wieder wie in kommunizierenden Röhren die Rahmenbedingungen schon wieder für alles andere. Und das müssen wir unter Kontrolle behalten. Und da sind wir super unterwegs, weil Kess und sein Team da super interessiert und offen sind. Dadurch sind wir super nah dran und können dann auch immer sehr, sehr schnell in all den Abhängigkeiten die Spielräume vom FC ausloten. Und das ist ja nicht nur die Frage nach, so kaufe ich was, sondern gleichzeitig auch die Frage, ja, wenn man da jetzt mal an vergangene Transferperioden denkt, verlässt uns vielleicht ein Spieler, vielleicht dann auch mal einer, wo wir nicht unbedingt mit gerechnet haben. Das heißt, da muss ja auch wieder kommunizieren, das, was möglicherweise reinkommt, das, was ausgegeben werden kann, immer verarbeitet werden. Und da sind wir inzwischen echt top eingespielt und werden da eigentlich immer besser.
Und da wird jetzt auch mal nicht heiß diskutiert, oder kam das schon mal auch vor, dass er sagt, wir brauchen noch diese 2 Millionen für den Spieler, ich verspreche es dir, das wird einschlagen.
Ja, also klar wird das heiß diskutiert, aber dann nicht auf einer Ebene, dass der Kess jetzt sagt, so, das ist ein super Spieler und ich gehe dann hin und meine zu behaupten, nee, der ist nicht so gut. So läuft das nicht, weil das auch nicht meine Kompetenz ist, sondern läuft dann eher so, Kess, wenn wir da jetzt so rausgehen, dann verändern sich die anderen Rahmenbedingungen so, dass ich dann Zweifel anmelde, dass das der für den FC dann in dem Moment der beste Weg ist. Und da kommen sehr, sehr spannende Diskussionen zustande. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir wünschen uns alle, dass sehr junge Spieler mit riesigem Potenzial beim ersten FC Köln auflaufen und dann auch erfolgreich sind. Und auch aus der wirtschaftlichen Perspektive sind natürlich junge Spieler, die großes Potenzial haben, auch finanziell attraktiv, weil die können Marktwerte generieren, so die können uns erfolgreich machen. Andersrum muss man aber sagen, solche Spieler mit solchem Potenzial, wenn das so klar erkennbar ist, sind das eben auch die teuersten. Und die haben dann aber vielleicht noch Leistungsschwankungen. Dann müssen wir auch das in einen Ausgleich bringen, wenn wir wie im letzten Jahr Aufsteiger aus der zweiten Liga sind, dass wir sagen, wir brauchen auch Spieler, die uns ganz unmittelbar helfen, die vielleicht nicht genauso sexy sind im Hinblick auf das Marktwertwachstum, was man sich dann auch noch wünscht, die aber schon belastbarer sind, stabiler sind und direkt eine bestimmte Leistung einfach sicherer auf den Platz bringen. Und dann müssen wir darüber diskutieren, wollen wir jetzt einen Kader zusammenkaufen, der perspektivisch super Marktwerte generiert, oder müssen wir nicht dem klaren Ziel eine Priorität geben? Wir brauchen unbedingt einen Kader, der uns im ersten Jahr nach dem Aufstieg in der Liga hält. Diese Diskussion führen wir dann, und ja, da wir da nicht im Schlaraffenland leben, was unsere finanziellen Möglichkeiten angeht, muss man da mit sich ringen. Und dann haben wir natürlich spannende Diskussionen, ob wir, wie da in der Vergangenheit, einem Damian Downs dann irgendwann sagen, na gut, unter bestimmten Umständen und dann Entschädigung geben wir dann deinem Wunsch nach und er kann den FC verlassen. Das macht uns nicht nur Spaß, weil der Bursche kommt aus der eigenen Jugend, der hat dann hier in der zweiten Liga tolle Spiele gemacht, wir haben gesehen, dass er sich entwickelt und wir haben auch ein Potenzial gesehen, dass er sich weiterentwickeln könnte. Aber dann haben wir bei so einem Transfer an bestimmter Stelle gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Wir kriegen eine Entschädigung. Und für diese Entschädigung können wir wiederum den Kader vom 1. FC Köln an anderer Stelle ein bisschen offensiver, ein bisschen mutiger zusammenstellen und haben dann vielleicht einen Potenzialspieler dann auch erstmal wieder gehen lassen, um sicherzustellen, dass wir sagen, der 1. FC Köln braucht nicht nur das Potenzial in weiter Zukunft, sondern auch im nächsten Jahr eben eine Truppe, die es schaffen kann. Und in dem Umfeld agieren wir, argumentieren wir, bringen wir alle unsere Meinung ein. Das gehört dazu. Da sind wir ein Dreierteam als Geschäftsführer. Aber was natürlich die konkrete sportliche Prognose angeht, ist völlig klar, wer da bei uns verantwortlich ist. Genauso wie einen Kess auch immer respektieren würde, wenn es dann nachher drum geht, die Liquiditätssituation und die Wirtschaftlichkeit des 1. FC Köln zu bewerten, ist dann klar, wer die Stimme hat. Aber das kommt über Kompetenz, das kommt nicht über Hierarchie. Und das ist aus meiner Sicht, muss das auch immer der Weg sein. Ja? Es muss am Ende sich in der Sache das bessere Argument durchsetzen und nicht irgendwie nur ein Hierarchiespielchen gespielt werden. Und da sehe ich auch in der Zeit, in der ich jetzt da bin, wirklich fortschreitende, eine tolle Entwicklung, dass eigentlich das gesamte Geisbockheim, das gesamte Team das auch spürt, und das tut dem FC sehr gut.
Du hast gesagt, du bist vom Herzen Controller, du bist ein Typ, der plant, der kühlen Kopf gerne bewahrt. Das ist ja ein bisschen ein Kontrast zu dem, was so ein Transfermarkt macht im Sommer, gerade wenn es vielleicht Richtung Deadline Day geht. Wie flexibel musst du bleiben? Weil im Endeffekt wird sich ja doch immer wieder geben, den Spieler bekommt man dann doch nicht, vielleicht auch im letzten Moment, dann muss man nach einer Alternativlösung suchen, die ist dann vielleicht doch wieder günstiger oder teurer. Dann gibt's vielleicht nochmal einen Spieler von uns, der auf euch zukommt und sagt, ich möchte den Verein gerne verlassen. Das heißt, auf einmal hast du wieder doch ein bisschen mehr im Topf als geplant. Wie flexibel musst du da sein?
Also man muss.
Und wie handhabt ihr das?
Man muss Flexibilität einbauen. Das ist ganz, ganz klar. Da muss man auch schnell sein. In dieser Phase muss man wach sein. Für uns heißt das vor allen Dingen ansprechbar sein. Und denjenigen, der die Verantwortung trägt, da in dieser Deadline-Phase die Entscheidung zu treffen, der muss sein Spielgeld, der muss seinen Handlungsrahmen kennen. Ja, damit eben nicht ein Fehler passiert, dass wir irgendwie in den letzten Tagen uns um Spieler bemühen, wo wir dann merken, wenn es ums Unterschreiben geht, übersteigt das unsere Möglichkeiten, sondern wir müssen in den Regalen suchen und in dem Markt dann da aktiv sein, wo es eben auch realistisch reinlaufen kann. Also das ist akribische Arbeit, die einen da hilft, einem hilft, gut vorbereitet zu sein. Und natürlich gehört immer auch dazu, nicht Pläne zu machen, wo man denkt, alles ist ausgereizt bis zum letzten Cent. Also Planung bedeutet auch immer, sich Spielrahmen zu setzen. Nicht jeder Plan ist gut, wenn er wirklich bis auf den letzten Millimeter ausgereizt ist, sondern Fußballgeschäft bedeutet, sich Beweglichkeit zu halten. Aber das ist in anderen Planungen von anderen Firmen auch nicht anders. Mhm. Also kein Geschäftsmodell, keine Firma dieser Welt kann in die Zukunft sehen, kann alles vorhersehen, und wir können ja lernen, welche Märkte wie aktiv sind. Es gibt natürlich der Arbeitsmarkt, sage ich jetzt mal, von Fußballern und Fußballtransfers, der ist natürlich anders als der Arbeitsmarkt von Buchhaltern oder von Mitarbeitenden im Catering. So, und für jeden Markt, wo wir Dienstleistungen einkaufen oder irgendwas organisieren müssen wir mit einer gewissen Präzision auch Pläne machen, die uns helfen. Wir machen ja keine Pläne, die dann nachher irgendwen behindern. Und da stecken die Flexibilitäten drin. Und da bin ich mit der Zeit, je besser ich das Fußballgeschäft kennenlerne, mit all seinen Aspekten auch besser geworden. Aber da sind hier beim FC auch von meinem Tag 1 ja Menschen gewesen, die die Branche auch gut kennen. Also auch als Geschäftsführer macht man seinen Job nicht allein, sondern man ist immer Teil eines Teams und wird das. Und da macht man dann seinen Weg.
Einer unserer Jungs ist ja fast täglich in den Medien, Said Elmala, der eine tolle Saison gespielt hat und genau in dieses Profil passt, was du eben beschrieben hast. Der ist jung, der ist sogar schon mal für die deutsche Nationalmannschaft berufen worden, hat eine großartige Saison gespielt. Das heißt, da werden natürlich andere Vereine wach und bekunden Interesse. Jetzt heißt es, der kann möglicherweise 30, 40, 50 Millionen einspielen. Wer weiß, was da alles möglich ist, gerade wenn englische Clubs anklopfen. Und das würde ja dann wiederum eure Arbeit auch immens verändern, wenn da eine hohe zweistellige Millionensumme plötzlich zur Verfügung stünde, die ihr jetzt vielleicht auch nicht alles direkt wieder in Transfers reinvestiert. Kannst du sicherlich auch gerne einen Einblick geben, aber das heißt für mich, jetzt Zeit genommen als ein Beispiel zu sicherlich auch anderen Spielern, wie zwei, drei, viergleisig plant ihr dann da? Wie sieht das vor allen Dingen auch aus? Habt ihr eine Excel-Tabelle, in der ihr das alles ausführt? Behaltet ihr das im Kopf? Habt ihr eine große Flipchart bei euch im Büro an der Wand, wie in so einem Tatort-Krimi, wo ihr dann Fäden zieht? Gib uns doch da mal einen Einblick, wie konkret auf solche Summen bezogen, was verändert das und ja, wie handhabt ihr das im täglichen Doing?
Ja, also fangen wir mal mit der Größenordnung an. Wenn so ein Transfer für den ersten FC Köln zustande kommen würde mit den Summen, die da im Moment kursieren, dann ist das völlig klar, dass das ein ganz außerordentliches Ereignis ist. Das haben wir so in der Vergangenheit nicht gehabt, und solche Summen geben natürlich Möglichkeiten. Jetzt aber herzugehen und so ein mögliches Ereignis so einzuplanen, als wäre es schon geschehen, das wäre in höchstem Maße unseriös. Also so würde jeder Einzelne von uns, so würdest du wahrscheinlich deine Haushaltskasse auch nicht führen, dass du sagst, oh ja, ich fange jetzt mal diesen Studiengang an, da habe ich mal in der Zeitung gelesen, was man da für Gelder verdienen kann, und dann nimmst du auf die Gelder, die du dann verdienen wirst, schon mal eine Anleihe und fängst an, dir eine Wohnung zu leisten, die du sonst nicht zusammenkriegst. Das ist Risiko. Und das ist eine Geschichte, da muss man einfach auf dem Teppich bleiben. Also wir haben den ersten FC Köln so aufgestellt und führen ihn auch so, dass er nicht nur überleben kann, wenn so ein Transfer zustande kommt, sondern wir führen ihn so, dass wir voll handlungsfähig sind, ob das jetzt passiert oder ob das nicht passiert. Und wir glauben auch, dass das die beste aller Verhandlungspositionen ist, das völlig entspannt und aufgeräumt machen zu können. Ja, wenn es dann in einer bestimmten Konstellation passiert, dann sind wir wieder nicht spontan und impulsiv, sondern sind wir auch darauf vorbereitet, was wir dann mit solchen Möglichkeiten machen wollen für den ersten FC Köln. Aber wenn das nicht passiert, und Fußball ist ja auch verrückt genug, wenn da mal was nicht zustande kommt oder der Junge könnte sich verletzen, es tritt irgendetwas ein, womit da keiner mit rechnet, so, dann bringt uns der Teil eben auch nicht in Schwierigkeiten. So, das ist die ehrliche Antwort. So, wie bereiten wir uns darauf vor? Ja, das sind schon dann auch die Excel-Tapeten, sag ich mal, im übertragenen Sinne. Wir machen nicht alles nur mit Excel. Es gibt schon auch noch ein paar andere systemische Lösungen, die uns dabei helfen, so ein Unternehmen zu führen, die ein bisschen über Excel hinausgehen. Aber für die Vorstellung ist es genau das. Ja, da werden schon auch komplexe Berechnungen gemacht, weil es ja nicht nur um die Frage geht, so Kasse, und da gehen jetzt 30 oder 40 Millionen, fallen da mal eben rein, sondern da sind ja immense Abhängigkeiten dahinter. Also zum Beispiel die einfache Vorstellung, der 1. FC Köln, so ein Transfer würde zustande kommen und der 1. FC Köln kriegt jetzt mal so eine Summe von 40 Millionen Euro. Ja, fallen die einfach in die Kasse und kann ich die ausgeben? Die Antwort ist ja erstmal nein, denn wenn ich für einen Spieler, den wir ja für ein deutlich geringeres Geld gekauft haben, wenn wir diesen Spieler für so eine Summe verkaufen würden, dann haben wir als Unternehmung erstmal einen total außerordentlichen Gewinn in unserem Geschäftsjahr, und auf diesen Gewinn guckt als allererstes mal das Finanzamt. Dann mag man ja laienhaft da rangehen und denken, naja, wenn ihr 40 Millionen reingebt, dann gebt doch auch 40 Millionen aus, so, dann ist doch plus minus null, dann habt ihr keinen Gewinn. Nein, so läuft das nicht. Wir würden, wenn wir so einen jetzt verkaufen, haben wir 40 Millionen Ertrag, und wir würden neue Spieler kaufen und würden vielleicht Ablösesummen dafür auch bezahlen, aber die würden wir anhand der Vertragslaufzeit dieser Spieler bei uns in der Bilanz aktivieren. Das heißt, ich müsste, wenn ich 40 für Mbala kriege und ich kaufe irgendeinen anderen Spieler für 40 und gebe dem einen Vierjahresvertrag, dann kostet er mich in den nächsten 4 Jahren 10 Millionen bilanziell. Und die 30, die ich über habe, da will dieses Finanzamt steuern. So, und das sind ja schon Vorstellungen, da sind also finanzielle Mechaniken dahinter zwischen dem, was dann wirklich Ertrag ist und zu versteuern ist. Wieder eine andere Perspektive ist meine Liquidität, ja, vielleicht kriege ich direkt 40 Millionen Scheck rein, muss für die Ablösesummen der anderen auch 40 bezahlen, dann ist dieses Rein und Raus maximal auf der Liquiditätsperspektive passiert. Aber auf der eigentlichen Wirtschaftlichkeit und auch aus der steuerlichen Perspektive eben nicht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, mit all den anderen Abhängigkeiten, so, was sind das für Spieler, was sind da für Weiterverkaufsbeteiligungen, was sind da möglicherweise für Beraterkosten involviert, was für Gehaltspakete stecken in solchen Verträgen drin. Also würde der 1. FC Köln einmal so ein Elmala-Ereignis haben und viel Geld verdienen, wie sollen oder können wir dann unseren Kader stärken und vielleicht auch mehr Geld für Spieler ausgeben? Die kriegen ja nicht nur Einjahresverträge, sondern mit jedem Vertrag lege ich für den 1. FC Köln fest, dass wir das Gehalt ja dann in den Folgejahren auch stemmen müssen. Und das mache ich in einer Phase, in der wir ein Leistungszentrum bauen wollen, wo die Größenordnung von 50 Millionen Euro am Horizont ist. Also wir haben einige Excel-Tapeten im übertragenen Sinne. Und da werden schon auch die Köpfe zusammengesteckt. Das macht auch nicht nur ein Mensch, sondern da sitzt ein Team dahinter, was wirklich all diese Abhängigkeiten bewertet, wo ganz, ganz viel Risikomanagement auch drin steckt und nicht nur mal eben ein paar Zahlen kneten. Und das ist eine komplexe Geschichte, aber auf längere Sicht auch eine sehr, sehr wertschöpfende, total wichtige Aufgabe für jedes Unternehmen, aber im Besonderen auch für so einen ersten FC Köln in der Bundesliga.
Ich habe mich gefragt, wie sieht so ein Spielervertrag aus? Also jeder hat vielleicht schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, sei es jetzt 450 Euro Minibasis oder vielleicht auch in einer Festanstellung. Da hat man so eine Idee von, da steht dann Summe X, was man verdient, da steht dann Vertragslaufzeit, da steht vielleicht noch Urlaubstage. Kann man sich so einen Fußballer, Profifußballervertrag auch vorstellen oder gibt es da noch Besonderheiten, die man sich jetzt vielleicht als normal arbeiten da gar nicht so vorstellen kann?
Ja, also da gibt's schon einige Besonderheiten. Aber im Kern ist es natürlich so, das ist auch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Das ist auch ein, das sind auch Angestellte.
Viele Paragraphen.
Ja, das sind natürlich viele Paragraphen. Aber da liegen viele spannende Dinge drin. Also das, was sich jeder gut vorstellen kann, ist, mit so einem Spieler vereinbart man ein Gehalt. Ja, ein fixes Gehalt. Man vereinbart mit dem Spieler auch erfolgsabhängige Prämien, einsatzabhängige Prämien. Das ist beim ersten FC Köln relativ klar geregelt, weil wir über diese Punktprämien auch den Teamgedanken sehr stark eingebettet haben. Also macht man nicht mit jedem irgendwas.
Darf ich da einmal kurz reingehen?
Ja, also klar.
Steht da dann wirklich quasi 3 Punkte gleich Summe X? Und oder 30 Punkte in der Saison gleich Summe X oder wie ist das
aufgeschlüsselt? Es gibt eine Prämie für einen Punkt, der geholt wurde.
Da steht also Spieler, also ein Punkt gleich.
Wissen auch so, wir haben X-Euro. Unentschieden geholt, dann gibt's eine Punktprämie, die wird ein bisschen verteilt, ob ein Spieler jetzt durchgespielt hat, ob er teilgespielt hat, ob er eine kleine Einwechslung hatte. Da gibt's Regelungen, die auch das abbilden. Aber der wesentliche Grundgedanke ist natürlich, je mehr gespielt und dann dazu beigetragen wurde, desto mehr bleibt dann wirtschaftlich von dem Punkt auch hängen. Also das sind die zwei Komponenten, aber die sind auch relativ intuitiv. Mhm. Ja, jetzt viele Leute fragen, ja, kriegt ein Spieler auch eine Prämie für ein Tor? Das ist zum Beispiel etwas, was wir nicht machen, weil wir sagen, die Mannschaft soll das totale gemeinsame Ziel haben, ein Tor zu erzielen und es soll nicht irgendeiner einen Vorteil haben, der dann vielleicht entscheidet, oh, ich versuch's mal für mich selbst und spiel den besser postierten nicht an. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die es bei uns nicht gibt, dass jemand irgendwie Torprämien erhält. Aber dann gibt's noch ganz andere spannende Komponenten von solchen Verträgen. Also für uns ist total wichtig, dass so ein Spieler auch genau versteht, dass wir Werbepartnerschaften schließen. So ein Spieler muss die Kleidung tragen, für die wir als erster FC Köln mit unserer Mannschaft auch entsprechende Verträge geschlossen haben. Das muss dann im Arbeitsvertrag auch klar sein. Da unser Geschäftsmodell funktioniert nicht, wenn da so ein Spieler denkt, er kann im Zusammenhang mit dem ersten FC Köln anziehen, was er möchte. Dann funktioniert das nicht. Wir haben eine Partnerschaft hier mit unserem Automobilpartner Ford. Dazu gehört, dass die Mannschaft diese Fahrzeuge fährt. So, und das sind Dinge, die müssen auch vertraglich organisiert werden. Und da sind noch spezifischere Dinge zu regeln. Die Deutsche Fußballliga vermarktet das Fußballgeschäft. Da muss sichergestellt werden, auch, dass die Spieler sich entsprechend am Spieltag im Ablauf so verhalten, wie auch da Medienrechte verkauft worden sind. Also diese Verträge haben Komponenten, die auch auf diese DFL-Perspektive abstellen, die auf den lokalen Arbeitgeber abstellen. Also das sind schon einige Papiere. Ja. Selbst ich habe mit der Zeit komplexere Verträge abgeschlossen. Aber die Anzahl Blätter, die an so einem Lizenzspielervertrag dann gemacht werden müssen, das sind schon einige.
Und auch ja nicht nur mit dem Spieler an sich, sondern ich kenne das selber, wenn ein Transfer bevorsteht und wir auch als Videoteam in Bereitschaft sind, wie häufig die Info kommt, es verzögert sich noch, weil noch Vertragsdetails zu klären sind. Du hast ja unheimlich verschiedene Parteien, die da dran beteiligt sind. Einmal der abgebende Verein, der aufnehmende Verein, der Spieler. Dann hast du noch verschiedenste Beraterkonstellationen.
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten, richtig. Also das ist schon, glaube ich, hochkomplex. Wir sind gestern auf das Thema Fußball-Manager-Spiele gekommen, so PC-Spiele. Da konnte man ja früher auch einstellen, im einfachsten Fall Torprämie, extra Prämie nach 25 Spielen. Rückkaufklausel, ich weiß noch, man konnte dem abgebenden Verein dann anbieten, ein Testspiel zu organisieren. Dadurch konnte man die Ablösesumme nochmal drücken. Gibt's da auch, hast du mal einen Vertrag abgeschlossen, wo du dachtest, das war eine Besonderheit, die wir da reingebracht haben? Vielleicht darfst du sie auch nicht erzählen, aber ich probier's mal.
Ja, also die sind nicht alle gleich. Vor allen Dingen, also je spezieller, je größer so ein Deal dann auch werden kann, kommt auch mal ein bisschen Spezialität rein. Aber du hast eigentlich die Komponenten schon genannt. Also wenn das Sinn macht, sowas auch mit einem Testspiel zu verknüpfen, also dann kommen solche Elemente da rein. Dann sind es eher noch so banalere Aspekte, wenn es Spieler sind, deren Verträge auslaufen, dann kommen oft solche Komponenten wie sogar eine Handgeldforderung oder so nochmal da rein. Die spielen unter Umständen eine Rolle. Da gibt es verschiedene Varianten der Ausgestaltung. Ne? Erfolgsabhängiger, weniger erfolgsabhängig. Dann die Möglichkeiten, die wir einbauen, auch das Grundgehalt hochzuspielen, gerade wenn jüngere Spieler da sind, wenn es darum geht, gemeinsam auch ein Potenzial zu entfalten. Das liegt natürlich im Interesse des FC, aber im Interesse auch des Spielers. Im Interesse des FC könnte es bei jungen Spielern liegen, möglichst langfristige Verträge zu schließen. Junge Spieler, die sagen, sie haben viel Potenzial, möchten aber, wenn sie sich langfristig binden, Möglichkeiten haben, ihr Einkommen auch zu steigern, dass man dann über solche Klauseln Wege findet, diese beiderseitigen Interessen in Einklang zu bringen. Ja, und da, also das ist dann am Ende des Tages, ist es so spektakulär nicht, weil es ist am Ende jedem, der sich für Fußball interessiert, auch sehr, sehr klar. Der Fußballspieler möchte Geld verdienen, wenn er erfolgreich ist. Der Verein kann für bestimmte Dinge, wenn er durch eine Transfersumme in eine große Vorleistung geht oder eine riesige Vorleistung, ist ja auch den Spieler über viele, viele Jahre ausgebildet zu haben und dann an die Leistungsmannschaft, an die Lizenzmannschaft herangeführt zu haben. Dann gibt es Interessen, dass der erste FC Köln, wenn er das geschafft hat, irgendwann dann auch von dem Spieler profitiert, indem er möglichst lange in der Lizenzmannschaft dann spielt für den FC. Oder wenn er an irgendeiner Stelle sich die Wege trennen, dass der FC dann auch in Form einer Ablöse entschädigt wird. Dafür brauchen wir Vertragslaufzeit. Und diese Dinge müssen in Einklang gebracht werden. Und ja, deswegen gibt's da auch keinen Algorithmus. Ja, da gibt's auch, ne, das wird jetzt, in aller Munde ist ja immer KI, so, das ist nicht mal eben KI, sondern da geht's um Menschen, die sich da finden müssen. Und das muss auch matchen, damit dann nachher Leistung sich entfaltet. Auch das ist kein Algorithmus. Leistung auf den Platz zu bringen, ist kein Algorithmus. Das ist ein hochsensibles und emotionales Geschäft. Und das spürt man dann ja eben auch, wie volatil das ist mit den Schwankungen, die in Leistungen drin sind. Wer soll Leistung organisieren? Das sind Trainer, Cheftrainer und Trainerteams. Wie volatil ist das denn? Also jeder, der sich interessiert, weiß das. Und das ist manchmal schwierig zu managen, aber das macht ja auch diese große Faszination aus.
Stichwort Trainer, wir haben ja jetzt gerade eine Phase, wo es wieder 84 Millionen Bundestrainer gibt. Also was den Fußball ja auch ein bisschen ausmacht, gerade im Stadion, wenn man mal auf den Rängen sitzt. Man hat das Gefühl, auf den Rängen, die können es eigentlich alle besser. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ihr jetzt auf Trainersuche gewesen seid oder auch auf Spielersuche, gab es da auch schon mal Fälle, in denen Angebote an euch kamen, dass ihr nicht einen Trainer angefragt habt, sondern dass jemand bei euch reinkam und gesagt, ich würde übrigens die erste Mannschaft übernehmen. Oder ein Spieler, der gesagt hat, ich habe auch schon mal von Ball getreten, linkes Mittelfeld, ich bin da.
Ja, also das aus meiner Sicht, das passiert ständig in diesem Geschäft. Das kann man schon als Muster auch so beschreiben. Das passiert ja medial ständig. Das wird da aktiv betrieben. Da wird meines Erachtens auch ganz viel lanciert. Also jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung in dem Geschäft würde ich auch sagen, da schnappen die Medien auch nicht hier und da mal eben was auf. Da werden auch Informationen ja sehr aktiv gestreut. Ne, das ist aber auch kein Wunder. Da hängen dann Beraterinteressen, da hängen ja ganz, ganz klare Interessen mit drin. Deswegen ist in den Medien da wahnsinnig viel los. Das passiert aber auch auf total lustige Art und Weise. Also es ist, ich bekomme manchmal E-Mails jetzt mit der E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht immer, wo die alle so genau an die E-Mail-Adresse rankommen, aber es gibt schon Wege, uns dann da zu erreichen, wo auch klar gesagt wird, so jetzt nehmt doch den oder macht doch mal das oder, also das ist schon, schon Wahnsinn. Aber das muss man sportlich nehmen, ne? Das ist eine unserer allergrößten Stärken und ist der Kern unseres Geschäftsmodells, dass sich alle dafür interessieren und auch damit identifizieren. Die meinen das ja auch nicht böse. Das ist einfach eine, ich empfange da oft eine hochemotionale Botschaft, die eigentliche heißt so, der FC liegt mir so am Herzen, mach doch etwas, was jetzt klappt, was jetzt besser klappt, was den Erfolg verspricht. Und andersrum kann man es da unmöglich jedem recht machen, sondern muss dann auch wieder ja sich sortieren, muss den klaren Blick behalten. Und wir haben natürlich oft aus der Innenperspektive auf Dinge nochmal einen anderen Blick als das, was immer medial sichtbar ist. Und da kann ich eigentlich jedem nur sagen, wir wissen schon, was die wichtigsten Personalentscheidungen so gibt, so sind, die es im Fußball gibt. Und wir machen das sehr, sehr, sehr akribisch und uns überhaupt nicht leicht und haben uns bei dem, was wir machen, auch mal richtig was gedacht. Aber es ist völlig klar, dass man es nicht jedem recht machen kann. Und wir sitzen ja auch und gucken dann die Spiele an und wir leiden auch mit, wenn mal was nicht so aufgeht.
Also die eine kuriose Bewerbung hast du jetzt nicht im Kopf, sondern das Postfach ist gut gefüllt.
Ich habe kurioseste Bewerbung, wenn die Welt gerade eine ist, wo die Trainerposition offen ist oder wo spekuliert wird, dann also erreichen mich Bewerbungen von Handwerkern, von den unterschiedlichsten Berufsgruppen, die dann aber teilweise das mit so einem Augenzwinkern natürlich auch schreiben, aber da ist schon mal ausformuliert, wie die es alles machen würden und die schreiben auch ihren Gehaltswunsch mit rein. Also das gibt's alles und das ist manchmal auch sehr, sehr lustig, aber wie gesagt, man muss es verstehen. Der erste FC Köln ist nicht irgendeine Angelegenheit für die Leute, sondern es ist für sie eine Herzensangelegenheit und da müssen wir einfach dann auch sehr, sehr sorgfältig und sensibel mit umgehen.
Wir geben auch immer unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also danke für eure Fragen, liebe Fans. Die dürft ihr immer gerne reinschicken. Ihr dürft übrigens auch gerne, nehme ich mal die Chance, uns 5 Sterne da lassen beim Podcast und folgen auf den Portalen, wo ihr hört. Da freuen wir uns sehr. Und der Dominik Cologne möchte von dir wissen, ist ein Stadionausbau in Zukunft denkbar? Ist sicherlich nicht das erste Mal, dass du die Frage beantwortest, aber ich glaube, sie ist auch nicht unberechtigt, die immer mal wieder zu stellen.
Nein, die kommt natürlich immer mal wieder. So und denkbar, so wenn ich da mal bei dem Wort hängen bleibe, denkbar ist das natürlich, dass das Stadion ausgebaut wird. Warum? Weil Köln eine Millionenstadt ist, die ein Stadion bauen kann, wenn sie das wirklich, wirklich möchte. Weil wir ein Verein sind, der auch ein größeres Stadion füllen könnte. Und weil das uns auch auf lange Sicht ist das ja eine strategisch total wichtige Geschichte. Gar nicht so sehr nur von der puren Größenordnung oder von der Überlegung gelenkt, wenn wir mehr als 50.000 Menschen im Stadion hätten, dass dann der erste FC Köln wirtschaftsstärker wird, ne, dass wir da mehr Geld verdienen, sondern einfach von der Überlegung, unsere Mitgliederzahl ist jetzt jenseits der 170.000. Wir haben unheimlich viel hier bewegt, um auch immer wieder neue Fans zu gewinnen, auch neue Mitglieder natürlich zu gewinnen. Und diese Mitglieder, die wir da gewinnen, den muss ich doch auch eine Teilnahme an dem wichtigsten unserer Erlebnisse anbieten können. Die wollen doch irgendwann mal ins Stadion. Ich kann die doch nicht begeistern, um die werben und aber sagen, naja, im Stadion ist aber kein Platz für euch. Wir haben über 30.000 Mitglieder, die eine Dauerkarte erwerben wollen. Wir können aber auch nicht das ganze Stadion nur mit Dauerkarten voll machen, weil wenn da nur 50.000 Menschen rein können und es gäbe nur Dauerkarten, dann wären allein bei 170.000 Mitgliedern schon wahnsinnig viele außen vor. Also wir haben einen ungeheuren Druck auf der Fragestellung, einfach die Menschen am Erlebnis FC teilnehmen zu lassen. Also muss ich so eine Frage, ist das denkbar, ja beantworten. Ja, wir müssen da ständig dran denken, sonst würden wir unseren Job nicht machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein Stadion in Köln zu bauen keine einfache Aufgabe ist in diesen Zeiten. Ne? Es gibt ganz viele Dinge, die in Köln seit Jahr und Tag verändert oder gebaut werden möchten. Und es gibt nicht so viele, die dann irgendwie auch zügig und erfolgreich umgesetzt werden können. Das heißt, wenn man sich das wünscht und fragt,
den Geschäftsführer vom 1. FC Köln. So, ist das denkbar oder wann kann ich erwarten, dass ein großes Stadion gebaut wird? Boah, da kann ich nur sagen, da hängen ja auch Entscheider mit drin, die ich gar nicht so unmittelbar beeinflussen kann. Und da rede ich nicht nur von mir, sondern natürlich auch von all den anderen, die hier Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, deutlich zu machen, dass das sowohl für uns als auch für die Fans als auch für Köln eine mega Sache wäre, das schon irgendwie mitzudenken. Und dann müssen wir für uns auch schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wo wir mit unserer eigenen Wirtschaftlichkeit diesem Thema auch die absolut maximale Priorität geben könnten. Ja, das wäre schon darstellbar, weil die Nachfrage nach solchen Tickets ja da ist. Aber wir haben jetzt gerade Aufgaben, um die wir uns mit noch größerer Priorität kümmern müssen. Und da ist mal rein von der Infrastruktur natürlich dieser Bau des Leistungszentrums zu nennen. 50 Millionen, die müssen auch wohl überlegt und gut gemanagt sein, wenn man so eine Entscheidung trifft. Dann aber auch die Tatsache Transfermarkt und Mannschaft. Wir haben eine höchste Priorität, den 1. FC Köln in der Bundesliga so zu etablieren, dass man auch mal die Hoffnung haben kann, nicht bis zum letzten Tag zu zittern, ob der Klassenerhalt gelingt. Und dafür müssen wir die Mannschaft weiterentwickeln. Und dazu gehört natürlich auch die Perspektive, das im Etat abzubilden und sich auch die Handlungsspielräume zu geben, in den Kader investieren zu können. Und dafür braucht es auch Geld. Das heißt, wir müssen wirklich den Spagat schaffen, beim Thema Stadion sozusagen im Gespräch zu bleiben und auch diese strategische Bedeutung herauszustellen, aber gleichzeitig irgendwie auch eine Verhältnismäßigkeit zu wahren. Weil wir jetzt gerade nicht jeden Euro in den Traum eines größeren Stadions stecken können, sondern wir glauben, dass ein 1. FC Köln, der ein bisschen stabiler in der Bundesliga läuft und seine wichtigsten hier Ausbildungs- und Infrastrukturaufgaben geregelt hat, dass der uns erstmal die größere Sicherheit und die größeren Handlungsspielräume verschafft. Aber wir werden das Thema aktiv halten. Und also rein aus meiner Fanperspektive muss ich sagen, klar kann Köln größeres Stadion voll machen. Und meine Vorstellung von Stadt ist auch, dass man in so einer vitalen Stadt das organisieren sollte. Welche Stadt ist denn geselliger als Köln? Und warum sollte nicht gerade Köln Vorbild sein, so ein Erlebnis in einem Riesenstadion dann auch zu haben? Ja, aber infrastrukturell ist es halt eine harte Nummer, das umzusetzen.
Weil es vielleicht das höher priorisierte Thema ist, gerade in Sachen Infrastruktur. Thema Geisbockheim ist jetzt nochmal hochgekocht. Lass uns das einmal in aller Kürze gerne darstellen. Was war da bisher? Weil es jetzt echt schon 12 Jahre geht, das Thema, und es vielleicht auch undurchsichtig wurde hier und da. Was will der 1. FC Köln hier machen, konkret? Und was ist zuletzt passiert? Was ist der Stand der Dinge? Worauf warten wir? Und was wollen wir tun?
Ja, also in einfachen Worten, vor vielen, vielen Jahren schon hat der 1. FC Köln erkannt, dass man hier an der Infrastruktur was machen muss. Das heutige Geisbockheim, ne, das ist auf den Grundmauern eines alten Forts gebaut. So, da haben wir Kabinensituation, Physio, Räumlichkeiten, Verwaltung ist in dem Verwaltungsgebäude, was vorgelagert hat, ist platzt aus den letzten Nähten. Wir haben also schon seit sehr, sehr langer Zeit gar nicht für alle Mitarbeitenden den Platz, den es bräuchte. Und mit brauchen geht's auch nicht drum, dass wir nicht bereit sind zu improvisieren, sondern da geht's allein schon, also es gibt schon rechtliche Anforderungen an einen Arbeitsplatz, was Raum, was Licht und so weiter angeht, wo wir wirklich zeigen können, dass wir aus allen Nähten platzen. So, diese Erweiterung des Geisbockheims war der Kerngedanke, ein Leistungszentrum zu bauen, wo die sportlichen Bereiche den richtigen Platz haben, wo die ganze Fußballausbildung mit allem, was da heute medizinisch, Physio, Training, Athletik und so weiter ist, Bedingungen hat, die eines Bundesligisten würdig sind. Und dazu braucht es einfach auch ein paar mehr Fußballplätze, weil der Sport sich auch da massiv verändert hat. Ja, wir spielen heute nicht mehr alle auf Aschenplätzen, sondern es ist bis in die jüngeren Jahrgänge runter werden die Anforderungen ständig größer, und es müssen einfach Plätze her, die das auch abbilden können. Dazu hat sich ja alles andere gesellschaftlich, auch Schule hat sich ein bisschen verändert. Heute gehen fast alle Kinder bis nachmittags in die Schule. Das heißt, wenn die neben der Schule Leistungssport machen wollen, dann gibt es drängt sich alles in ein Zeitfenster, wo man diese Kinder aus dem Rheinland einsammeln kann von ihren Schulen, hier zu 2 Stunden intensiven Training bringen kann und die dann mit Minibussen auch noch so nach Hause fährt, dass die bei ihren Eltern am Abendessentisch wieder teilnehmen können. Das halten wir für Fußballausbildung für völlig klar und nicht kompromittierbar den besten Weg. Und dafür muss klar sein, in dem Zeitfenster, in dem wir die hier haben, brauchen die vernünftige Trainingsbedingungen. Was also war die Geisbockheim-Geschichte? Ein Leistungszentrum bauen. Das wurde hier ja ausverhandelt, dass das auf einem Platz gebaut werden müsste, der heute schon als Kunstrasenplatz versiegelt ist. So wurde es im Bebauungsplan hier völlig demokratisch beschlossen vom Rat der Stadt Köln. Und auf der Gläuler Wiese sollten nochmal 3 Fußballplätze für den 1. FC Köln gebaut werden, die wir eben brauchen, damit man nicht nur die Kinder dann hier in einem Leistungszentrum hat, sondern dass die auch spielen können. So, und das ist, nachdem das beschlossen wurde, ist es beklagt worden, die Ratsmehrheiten haben sich verändert und das ist ja hier zu einem Riesenpolitikum auch geworden in Köln. Die Gläuler Wiese hat ja eine Symbolik fast deutschlandweit entfaltet, wie Stuttgart 21, ja, oder Hambacher Forst. Da war viel, viel Emotion drin. Fakt ist aber, wir sind jetzt gefühlt eine Dekade da weiter und die Plätze sind immer noch nicht gebaut. Wir haben aber auch schon einiges erreicht. Also wir haben inzwischen Baugenehmigungen für das Leistungszentrum, was auch jetzt unabhängig von dem Gerichtsurteil oder sowas nicht mehr in Frage steht. Das heißt, das Gebäude wird kommen, aber bei den Plätzen sind eben noch Fragen offen. Und da ist das natürlich angefangen von diesen 3 Plätzen auf der Gläuler Wiese, die übrigens witzigerweise gerichtlich ja mal gekippt wurden, nicht weil die 3 Plätze bemängelt wurden vom Gericht, sondern weil die Stadt Köln noch ein paar öffentliche Kleinfelder damit dran gehängt hat in die Planung. Es waren nachher die Kleinfelder, die Stadt dann noch mit reingebracht hat und gar nicht die Dinge des 1. FC Köln, die überhaupt das Thema legal erstmal verschoben haben, ist ja immer noch nicht final entschieden. So, und so haben wir jetzt heute diese Welt, wo wir bei dem Leistungszentrum jetzt echt auf Kurs sind. Wir werden also da sehr konkret Finanzierung abschließen, die entsprechenden Baufirmen auswählen und werden dann da im nächsten Jahr spätestens wirklich den Spatenstich setzen. Aber die Fußballfelder sind halt nicht beantwortet. Und da gibt's die Gläuler Wiese, da gibt's Satellitenplätze, war mal der Begriff der 2024 mit dem Versuch, hier Alternativen in der Umgebung zu finden, auch im Stadtrat beschlossen worden ist. Ja, nichts davon lässt sich bisher umsetzen. Das Thema reißt aber nicht ab, weil der FC ist so vital und ist ein so integraler Bestandteil der Stadt und das Thema Sport ist so eminent wichtig für dieses Land, für die Stadt, für die Kinder. Es geht ja auch im Wesentlichen um Kinder. Wenn man guckt, die Breitensportvereine und diese Trainingszeiten, die betreffen alle Kinder. Da sind Vereine, ich habe mit den Leuten allen gesessen, mit den verantwortlichen Präsidenten, die erzählen mir alle Geschichten, dass sie seit 10, 15 Jahren schon sich weiterentwickeln wollen, teilweise auch mit dem finanziellen Einsatz eigener Mittel. Die trainieren mit Hunderten von Kindern, die lehnen seit Jahr und Tag Kinder ab hier aus der Stadt, die sich bewegen wollen. Da kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist eine so drängende, auch politische Fragestellung, wo ich mich dann auch gerne dran beteilige, da auch politisch und gesellschaftlich über die Interessen des 1. FC Köln hinaus das Thema Sport hier wieder voranzubringen.
Philipp, ich merke, ich habe heute einen großen Fehler gemacht und das war nur in Anführungszeichen 90 Minuten deiner Zeit zu buchen. Ich merke schon, den Podcast kann man sicherlich noch 3-4 Stunden länger führen. Ich würde trotzdem gern mit dir den Abschluss finden, den hier jeder Podcast-Gast zu beantworten hat. Das ist 90+3, 3 extra Fragen in der Nachspielzeit. Die erste davon ist, wir haben jetzt 11:03 Uhr. Was machst du heute noch so? Wie sieht der restliche Tag aus?
Boah, ich bin gut durchgeplant. 11:03 Uhr heißt, ich bin 3 Minuten zu spät schon für meine Entschuldigung meinen nächsten Termin. Nein, aber das hat eine Priorität und auch da gibt es ein Team, was diese Dinge auffängt. Aber Ich habe Meetings noch mit Dienstleistern in wirklich wichtigen Fragestellungen, auch Partnerschaften weiterzuentwickeln. Ich habe heute noch Termine mit der Politik im Kalender, wo auch da Beziehungen zu pflegen, aber auch diese angesprochenen aktuellen Ratsangelegenheiten weiterzuentwickeln, sich auszutauschen. Und was haben wir noch?
Wer weiß, ob Thomas Kessler heute nochmal seinen Kopf bei dir reinsteckt und ihr wieder spontan die Excel-Tabelle.
Ja, das, also, ne, das hat immer Priorität. Der hat einen speziellen Klingelton, da gibt's immer Alarm. Dann, glaube ich, stehe ich heute auch noch einmal vor so einem Recruiting-Event, auch mit einem wichtigen Partner, mit unserem Wirtschaftsprüfer. Die wollen ein Recruiting-Event machen, wo wir ja auch aus der Partnerschaft heraus denen dann nochmal ein bisschen Raum geben. Da werden auch nochmal viele sitzen und Frage stellen. Also es ist wieder ein aufregender Tag. Und dazwischen telefoniere ich noch wie ein Verrückter. Hoffentlich kriege ich was zu essen.
Ich drücke dir den Daumen, dass noch Teller Spaghetti möglich ist. Ja. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Oh, da könnte ich schon allein für den FC einiges beantworten, was ich unbedingt erreichen möchte, wo ich jetzt aber auch gelernt habe, ein bisschen vorsichtig zu sein, wie sehr man für das, was man will, gleich beim Wort genommen wird, es schon versprochen zu haben. Aber ich will gewinnen auf dem Fußballplatz, und das gilt auch für den ersten FC Köln. Da habe ich mir hier noch einige Schritte vorgenommen. Aber ich habe auch schon ein paar Sachen erreicht. Also da bin ich gar nicht nur irgendwie beruflich oder beim FC unterwegs. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe zwei fantastische Kinder. Ich habe tolle langjährige Freunde. Es kommen aber auch immer mal wieder Spannende dazu. Also ich möchte gesund bleiben und weiterhin in den Dingen, die mich begeistern, alles reinwerfen können. Und das wünsche ich mir natürlich vor allen Dingen auch für meine Familie, dass das so bleibt. Aber dann bin ich mir sicher, die Welt ist auf jeden Fall verrückt genug, dass für mich noch ein paar spannende Dinge vorbeikommen werden.
Zum Abschluss, was ist für dich der erste FC Köln?
Ja, ein fantastisches Abenteuer. Als ich mich entschlossen habe, da mal Teil von zu sein, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich hier auch mit der Vertragsverlängerung, die ich jetzt gemacht habe, die wirklich noch mal einige Jahre ist, dass ich mich dem so lange widmen würde. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber ich kann heute wirklich sagen, es so verrückt das Geschäft auch ist, begeistert mich total, und ich interessiere mich auch wirklich, wirklich für Fußball. Das heißt, es ist die vielleicht größte Kombination auch in meinem Leben, wo wirklich Herzblut und Profession zustande kommen. Und solange das passt, denke ich, kann man sich nichts Besseres wünschen, als zu einer Arbeit zu gehen, die einen wirklich begeistert.
Philipp Thürhoff, tolles Gespräch. Wenn du heute nochmal was zu essen brauchst, schreib mir eine WhatsApp. Ich bring dir einen Teller Spaghetti rein.
Das ist nicht deine Aufgabe.
Aber bevor du hier verhungerst, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und allen eine erfolgreiche Saison.
Ich danke auch.
Danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.